Die Wirkung dieser sehr dürftigen Argumente für Toleranz, die ich, wie ihr schon bemerkt haben werdet, im Durchgang durch ihre Anwendungen begutachten möchte. Die Wirkungen dieser Argumente ist schon verheerend. Es gibt ein Hin und Her von Meinungen im Land, stimmt. Es gibt auch 7 Meinungen über SDI und 40 über Umwelt und 70 über chemische Produktion. Eben jetzt schießen die ja aus dem Boden wie nur was. Aber diese Meinungen sind schon zensiert, und zwar durch ihre Inhaber. Mit Zensur meine ich da, die Meinungen, die da vertreten werden, jetzt kommt ein Arrogantismus oder wie man das nennt, unsere ausgenommen, haben sich untereinander, bevor sie sich ins Gehege kommen, auf Maßstäbe des Beurteilens geeinigt, die einen Konsensus im Streit allemal fällig werden lassen. Da muss ich jetzt ein paar Erläuterungen dazu sagen. Man nehme die letzten Wochen mit den täglich gemeldeten Rhein-, Chemie- und sonstigen Attentaten. Die Meinung, dass hier produziert wird mit giftigen Stoffen, auf der Grundlage des Geschäfts bei der Pharmaindustrie und sonst wo, dass bei diesem Produzieren offenbar eine erhebliche Rücksichtslosigkeit gegen Land, Wasser und Luft als Lebensmittel eingerissen ist, diese Behauptung habe ich in keiner Zeitung außer unserer eigenen gelesen. Viele Meinungen sind gekommen zu dem Thema, es muss etwas geschehen, was muss geschehen? Meinungen, die alle das, was getan werden muss, so verstanden wissen wollten und keinen Zweifel daran gelassen haben, dass bei der chemischen Industrie und beim Staat, möglichst beim Umweltministerium, etwas zu geschehen hätte. Alle diese Meinungen zur Sache gründeten auf den unwahren Konsens, dass Staat und Industrie recht eigentlich zum Aufpassen auf die Natur oder Umwelt, wie es heutzutage genannt zu werden pflegt, da wären. Zumindest waren es alles kritische Anträge an die Agenten des Umweltgiftes, an die Verursacher, sich doch endlich zum Aufpasser zu mausern. Ein Durchbrechen dieser Logik in der letztwöchigen kritischen Diskussion habe ich nicht entdecken können. Die Zuständigen, die da gefordert werden, die da kritisiert werden, sind haargenau die, die die deutsche chemische Industrie mit Wohlgefallen ins Werk setzen, auch jetzt noch. Ähnliches, gleich kombiniert mit der Methode der Toleranzbefürwortung. Es kommt im Jahr ungefähr 20 Mal vor, auch das habe ich versucht, dem Professor neulich beizubringen, dass ein Kanzler oder ein Innenminister oder sonst jemand behauptet, indikativ Präsens, allgemeingültiger Satz, Gewalt ist kein Mittel der Politik. Man kann an diesen Satz verschieden herangehen. Man kann gleich sagen, wir wissen ja, wie er gemeint ist. Man kann sich aber auch zu Gemüte führen, was sich diese Leute eigentlich, wenn sie einmal so tun, als würden sie bloß eine Meinung und nicht auch noch eine Macht zu dieser Meinung haben, erlauben. Jedermann weiß, wenn er überhaupt nur eine Sekunde sich mit Politik befasst, dass die Gewalt das A und O der Politik ist. Militär und Polizei, nach innen das Gewaltmonopol, nach außen die Gewalt, dass man den Willen fremder Staaten bricht, wenn es Not tut oder damit droht. Das sind Elementarkenntnisse, die jeder Hilfsschüler kennt und weiß. Vielleicht kann er den Satz nicht so hersagen wie ich, aber das ist ihm vertraut. Spätestens dem, der zum Militär muss, der weiß, aha, stimmt ja, wir sind hier eine Truppe, die probt im Manöver das Aufräumen mit einem Feind. Da geht's gewalttätig zu und so fort. Ein Kanzler in einer Demokratie traut sich also, einen für jedermann durchschaubar falschen Satz, ein verkehrtes Urteil über, was hat es mit Gewalt und Politik miteinander auf sich, auf die Leute loszumeinen. Das tut er. Für die, die sich in die Politik einmischen wollen, für die, die per Demonstration, vielleicht auch einmal per ein bisschen Randale, also mehr als nur Plakate vor sich her schleppen, sondern auch mal einen Stein werfen und so weiter, die sich dadurch in die Politik protestmäßig einmischen wollen, dass für die dieser Satz gilt. Es sind eben auch immer nur solche Anlässe, wo dieser verlogene Spruch auf die Leute losgelassen wird. In den vielen demokratischen Zeitungen des Landes werden solche Sprüche von Präsidenten und Kanzlern genüsslich zitiert, und ich habe noch von keiner westdeutschen Zeitung, in der ja schließlich ein paar Intellektuelle hausen in den Redaktionen, die, muss ich wirklich mal sagen, billige, ganz leicht zu habende Polemik lesen können, die ich vor 2 Minuten hierher erzählt habe. Noch niemand hat darauf aufmerksam gemacht, das sollte der Kanzler besser nicht behaupten, sonst straft ihn die Wirklichkeit Lügen. Oder das sollte er nicht tun, sonst sagen die Grünen wieder, er wäre doch mit Südafrika und so weiter. Er solle anders argumentieren. Noch nicht mal das ist passiert. Nein, das Dogma, das überhaupt nichts auf seiner Seite hat, geht durch, als wäre es eine Meinung, über die man denken könnte, was man wollte. Kann man aber nicht, weil es eine Meinung mit Gewalt hinter sich ist. Die Heuchelei greift also immer dort um sich, wo Toleranz vertreten gepredigt wird. Heuchelei ist ja zunächst nur ein Verfahren, wo ich den Konsens der anderen Seite anstrebe, ohne auf Überzeugung zu dringen, wo jemand für mich vereinnahmen will, indem ich so tue, als ob ich mich nur seines Interesses, seines Anliegens annehme. Das können die Wissenschaftler, die Journalisten, die Politiker in unserem Land gut. An dem Beispiel Kanzler, er äußert sich über Südafrika, über Chemieunfälle, über Gewalt und Politik schlechthin, über Lebensformen in der Demokratie, was gehört sich da, was nicht, lässt sich ja auch ablesen, wo die Prüfung von Meinungen allemal Halt macht. Es ist ja nicht so, dass es nicht, schmähliche Urteile über Kanzlerreden, seitdem Kohl an der Macht ist, gibt. Es wird ja immer behauptet, der Mann sei nicht so helle oder er würde ein schlechtes Deutsch und unzureichende Geschichtskenntnisse besitzen. Solche Kritik, die ist interessant, weil sie sieht gerade davon ab, wen man da vor sich hat, nämlich einer, dessen Meinung immer gültig gemacht wird. Andererseits sieht sie auch wieder nicht davon ab. Es sind nämlich diese Sorten von Kritik, die darauf bestehen, dass gerade einer, dessen Meinung nicht bloße Meinung ist und bleibt, weil er schließlich die Staatsmacht repräsentiert, dann auch in der Meinungsfront eine bessere Figur abzugeben hätte. Das sind aber Typen der Kritik, die sich schon wieder um den Konsens der Unwahrheit verdient machen. Den Konsens der Unwahrheit, den ich jetzt nochmal im Zusammenhang mit dem Toleranzprinzip auflösen möchte. Wenn die Technik des Uneinssein, aber sich doch wechselseitig respektieren beim Meinen ernst gemacht wird, wenn mit der ernst gemacht wird, dann obsiegen allemal die Meinungen als gültige, als Leitfaden des Handelns, als Normen, als Gesetz, als Vorschrift, gegen die man nicht so einfach verstoßen kann, die Macht auf ihrer Seite haben. Das war jetzt ein Urteil und ein Schluss. mit wenn dann verbunden. Vielleicht ist das das ganze Geheimnis der freien politischen Meinung. Und vielleicht ist dieses Geheimnis auch schon ausgesprochen im Grundgesetzartikel, der da freie Meinung genehmigt, mit Ausnahme, wenn sie was verkehrt macht. Die zweite Hälfte von dieser Überlegung bezieht sich auf die inhaltliche Konstruktion von Meinungen, die daraus folgt. Wenn jemand weiß, dass seine Meinung nur unter der Bedingung respektiert wird, dass sie Respekt vor anderen Meinungen zugleich kenntlich werden lässt, dann richtet er seine Meinung danach ein. Die Beispiele von Nichtkritik oder von schwächlicher Stil- und Geschmackskritik, wie sie bei unseren politischen Journalisten heute eingerissen sind, zeugen ja davon, dass man die Heuchelei auch umdrehen kann und sie von unten pflegen kann. Und dann heißt es allemal, ich kritisiere aber so, dass die kritisierten Politiker oder Industriellen oder sonst wer immerzu bei meiner Kritik ihre eigenen Maßstäbe wiedererkennen. Es wird in der inhaltlichen Ausformulierung der Kritik von auf Toleranz erpichten Leuten so getan und es wird so gehandhabt, dass der beste Weg, bei andersdenkenden Leuten Gehör zu finden, der sei, sich ihren Maßstäben, ihren Kriterien erstmal anzuschließen und sie bestenfalls und am allerbesten dann an diesen Maßstäben zu blamieren. Das ist halt dann das Argument, daran kann doch der chemischen Industrie selber nichts gelegen sein, dass der Rhein putt ist, weil sie braucht ihn ja noch selber. Daran kann doch dem Kanzler nichts gelegen sein, dass unser Land in Schutt und Asche gebombt, geatomt wird, weil der will es ja selber regieren. Und so fort. Der Typus der Kritik, der sich quasi von der Methode der Toleranz herleitet, hat also inhaltliche Auswirkungen der Art, dass man zu niemandem mehr sagt, dein Zweck ist so schlecht wie deine Mittel. Nicht. Na, aber gerade du, der du das willst, müsstest doch anders verfahren. Also quasi am Mittel entlang kritisiert und quasi dem Zweck des Gegenüber, dem Kanzler in unseren Fällen, der Industrie oder anderen Teppen, Recht gegeben, damit man ihnen Unrecht geben kann und darf. Also in der Äußerung der Meinung tatsächlich den Inhalt schon als Knicks, als Verbeugung vor dem Anliegen des Gegners vorbringen. Der Konsensus der Unwahrheit, um nur noch ein paar Beispiele zur Verständigung in meiner Kritik der Toleranz zu bringen, betätigt sich zum Beispiel jetzt wieder an dem amerikanischen Präsidenten Reagan. Der Ausgangspunkt der ganzen Affäre in den USA, Waffenhandel mit Iran, sind so banale Fakten, die wirklich nicht unbekannt sind, wie die, die Amis mischen überall, wo geschossen wird, waffenmäßig mit, wenn es nur geht. Sie haben dafür Geheimdienste, eine CIA, ein offizielles Militär, eine offizielle Diplomatie und so fort. Sie haben eine flotte Rüstungsproduktion für die Einmischung in aller Welt, wo es ihnen passt, wo sie nicht gleich auf die Russen selber als Kontrahenten stoßen und so fort. Das tun sie nach Kräften. Ihr Ziel ist dabei, die Welt wieder ordentlicher zu machen, nämlich ein bisschen zu säubern von dem Reich des Bösen und seinem Einfluss all überall. Gut, das sind Fakten, die stehen erstmal fest. Genau diese Fakten, an die sich nun ein neues Faktum anschließt. Die amerikanische Regierung hat mit dem Iran, den sie selber aufgelistet hat, in der Reihe der terroristischen Nationen, die sie tilgen will, die USA tilgen wollen. Ausgerechnet mit dieser Nation hat sie heimlich oder halbheimlich Waffengeschäfte vollzogen. Jetzt kommt die Kritik. Ich will es mal vergleichen. Ich bin mit meiner Kritik jetzt fertig an dem, was Reagan gemacht hat neulich. Die ganze Kritik heißt nämlich, so funktioniert die Weltmacht Nummer 1 Amerika, das sind ihre Ziele, das sind ihre Mittel, da springen ein paar tausend Leute pro Tag über die Klinge. Das ist die Tatsache, und die erläuterte Tatsache würde noch heißen, das kommt daher, dass so eine Weltmacht mit ihrem Reichtum so umspringt, dass sie, das wäre noch ein Stück Imperialismustheorie dazu nachgetragen, dann wüsste ich die Notwendigkeit auch noch dieses Vorgehens, und dann hätte ich nur noch eins zu tun, zu vergleichen, was ich jetzt weiß, mit dem, was mich interessiert, woran mir liegt. Ich hätte den Begriff amerikanischer Außenpolitik für diese Sachen Waffenschiebereien formuliert und hätte gesagt, ja, wenn die Sache so ist, bin ich ein Gegner der Amis und schaue nach Mitteln und Wegen, dass daraus einmal was wird. Nicht so die ganze Journei in der ganzen westlichen Welt, wo bekanntlich Meinungsfreiheit herrscht, wo also die Zeitungen schreiben dürfen und sollen, was sie meinen, damit die Kritik dann immer die Welt besser macht. Die Kritik läuft hauptsächlich so, dass gesagt wird, Reagan im Dilemma. Reagan in der Krise. Manche Zeitungen haben sich dazu verstiegen zu sagen, Reagan Streit mit Nancy. Das ist der Hinweis darauf, sachfremd. Sachfremd sind aber auch die seriöseren Argumente, die so aussehen, als hätten sie noch mit der Sache etwas zu tun. Und die werden in Amerika breitgetreten. Die heißen schlicht, ist Reagan nicht nur ein Sprücheklopfer, der behauptet, er wäre konsequent in der Tilgung all der Staaten, in der Bekämpfung all dessen, was er weltpolitisch Terrorismus genannt hat. Und da hat er den Iran mal mit drunter aufgezählt, als er mal seine berühmte Liste aufgestellt hat. Stattdessen, was er damals versprochen hat, an radikalem Vorgehen von Seiten der USA, Weltpolitik als Strafgericht gegen alle, die auf der Liste der Terroristen befindlichen, fortzusetzen. Dagegen ist er jetzt selbst verstoßen und hat ein Land von dieser Liste mit Waffen beliefert, hat es Geld genommen und hat es für einen Kampf an einer anderen Front, Nicaragua nämlich, verwendet. Seine interessante Kritik. Hier wird nicht gesagt, was tut der Mann, warum, zu welchem Behuf? Hier wird er an seinem eigenen moralischen Weltkriegsprogramm oder Weltsäuberungsprogramm gemessen, um ausgerechnet daran blamiert zu werden. Hier stellen sich die Journalisten, die Kritiker, oder sie sind es, auf den Standpunkt der radikalen Formulierungen von Reagan von einst, von 4 Monaten oder sowas, und behaupten, an diesem Standpunkt gemessen ist das, was er jetzt getan hat, was jetzt herausgekommen ist, eine Blamage. Ich frage mich, wie solche Sorten von Kritik je etwas ändern sollen, wenn sie bloß dazu anstacheln, den übernommenen Standpunkt möglichst konsequent zu exekutieren. Zurück, was hat das mit Pluralismus zu tun? Immerhin so viel, dass aus der Kritik an Reagan auch so Fragestellungen ableitbar sind wie, hält er sich noch 2 Jahre im Weißen Haus? Als daraus ableitbar ist die Frage, wie kann er das wieder gut machen? Wie kann er seine Glaubwürdigkeit wiederherstellen? Er macht ja inzwischen schon Angriffe mit Hubschraubern auf Nicaragua, da wird schon ein bisschen Glaubwürdigkeit rausspringen. Insofern, als es verschiedene Meinungen durchaus gibt, insofern, als es richtig auch schon die Konkurrenzgeier von der Demokratischen Partei gewittert haben, dass sich hier ein Malus für den Präsidenten drechseln lässt, der vielleicht auf die nächsten Wahlen seine Wirkung hat. Mit Pluralismus, mit Meinungsfreiheit hat es so viel zu tun, als hier die Freiheit dazu benutzt wird, genau die Instanz, die die Freiheit des Meinen gewährt, also die Meinungsfreiheit quasi verwaltet, als Geschenk an die Bürger verabreicht, per amerikanischen oder deutschen Grundgesetz, die erst einmal, bevor man sich überhaupt die Meinung zur Sache macht, zu hofieren, indem man sagt, die Maßstäbe der meinungsgarantierenden Instanz sind allemal die ersten, die bei ihrer Beurteilung in Frage kommen. Nur so kommt in der Vielfalt der Meinungen immer der eintönige Brei von Regierungskritik heraus, an den wir Demokraten so gewöhnt worden sind. Wir haben ja auch 2 Jahre lang Kritik an Birne gehabt, wo der Gegensatz zwischen Amt und Person oder der vermeintliche Gegensatz zwischen Amt und Person, Macht und Geist dieses Menschen, die intellektuellen Kritiker beflügelt hat. Es war auch keine sachliche Kritik, sondern es war ein im Rahmen der Meinungsfreiheit eröffneter Schachzug. Die Technik heißt so: kritisiert ruhig die Person am Maßstab des Amtes. Dann weiß jeder, dass ihr euch freie Meinungen bildet, aber allemal unter dem obersten Gebot: an der Republik, am Staat und seinen Vorhaben ist nichts auszusetzen, höchstens an der Durchführung durch das Personal, also auch an dem. Auch eine Wirkung. Zusammengefasst, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, wie bei uns Kritik geht, aus der Einsicht in das Gebot der Toleranz, in die Notwendigkeit, beim Meinungshaben und Willensbilden sich zu bremsen, nach Maßgabe des Erlaubten, kommen allemal inhaltliche Meinungen raus, die den Konsens der Unwahrheit darin haben, dass sie die Macht, die letztlich nur für gültige Meinungen zu sorgen hat, anerkennen. Toleranz wird nicht geübt, habe ich gesagt. Wo sie praktiziert wird, dann fällt sie so aus.